Freiburg. Ja, möchte ich Sie alle begrüßen und wie Sie eben gehört haben, als erstes Sie darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgezeichnet wird. Ja, ich wollte Sie einfach darauf hingewiesen haben. Ansonsten freue ich mich, dass Sie alle da sind. Wir sind heute ein kleiner, erlesener Kreis. Ich freue mich sehr, dass dieses Treffen stattfinden kann. Das ist das fünfte in einer Reihe von Veranstaltungen, die durchgeführt wird von dem Netzwerk der Frankreich- und Frankophoniezentren, der wissenschaftlichen Frankreich- und Frankophoniezentren in Deutschland. Ja, ich will gar nicht viel sagen dazu. Dieser Kreis hat sich sehr, sehr neu erst konstituiert, aber wir haben eben schon diese schöne Reihe von Veranstaltungen. Ich freue mich heute, dass wir ein tolles Rednertableau haben, drei Leute auf dem Tableau. Ich möchte ganz schnell Michaela Wiegel vorstellen. Frau Wiegel ist sicher eine der profiliertesten deutschen Journalistinnen, wenn es um Frankreich-Themen geht. Sie ist politische Korrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in Paris. Wir freuen uns sehr, Frau Wiegel, dass Sie heute dabei sind. Frau Wiegel hat es auch übernommen, gewissermaßen darzustellen, wie die Veranstaltung heute abläuft und wird auch die beiden anderen Redner vorstellen, die ich aber trotzdem auch sehr herzlich begrüßen möchte. Professor Thomas Hochmann aus Paris-Nanterre und Professor Nicolas Marsch aus Saarbrücken. Ja, Frau Wiegel, ich gebe gleich an Sie weiter.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für diese nette Einführung, Herr Jakob. Ich freue mich auch sehr. Zensur in sozialen Medien ist tatsächlich ein sehr breit gefasstes Thema. Wir werden es versuchen, jedenfalls so einzugrenzen, dass Sie hoffentlich konkrete Beispiele und konkrete Lehren daraus mitnehmen können. Wir haben uns überlegt, vielleicht sollte ich eingangs noch sagen, Herr Professor Marsch unterrichtet an der Universität Saarbrücken, ist ein sehr renommierter Jurist. Das Gleiche gilt für Thomas Hochmann von der Universität Paris-Nanterre. Und ich glaube, ich werde jetzt keine Veröffentlichungen darstellen, aber wir werden im Laufe der Debatte sehen, was die spezielleren Bereiche sind und dann auch erkennen, hoffentlich, was es für Parallelen, aber auch für Unterschiede zwischen französischem und deutschem Rechtsverständnis gibt. Wir haben uns überlegt, dass wir in drei Blöcken uns diesem Thema nähern. Und ich würde vorschlagen, dass ich sie Ihnen kurz vorstelle. Die Grundidee ist ja, dass Deutschland und Frankreich eigentlich von ihren jeweiligen Verfassungen, vom Grundgesetz und auch von der Verfassung der Fünften Republik her Länder sind ohne Zensur. Aber wir müssen uns natürlich diesen Zensurbegriff genauer ansehen und uns fragen, ob es nicht doch und wo Zensur im Internet gibt. Und die Frage, die wir uns zunächst stellen wollen, ist die der Grundrechte der Meinungsfreiheit in den Verfassungen von Deutschland und Frankreich. Und ich glaube, ich gebe jetzt sofort das Wort an Herrn Professor Hochmann, damit er uns sagen kann, kurz sagen kann, wie es in Frankreich aussieht.
Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute Abend auf Internet, aber mit Ihnen zu sein. Trotzdem. Also die Meinungsfreiheit in Frankreich steht nicht in der Verfassung von 1958, sondern in der Erklärung von Bürger- und Menschenrechte von der Revolution von 1789. Aber das Text von 1958 bezieht sich auf diese Erklärung für Menschenrechte und Deswegen ist diese alte Erklärung ein Teil von der französischen Verfassung heute. Und die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit stehen in dieser Erklärung am Artikel 10 und 11. Also es gibt einen Text, der sagt, dass jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung hat. So ist nicht eine perfekte Übersetzung, aber das ist die Idee. Um wirklich zu verstehen, was das juristisch bedeutet, muss man die Rechtsprechung des Organs gucken, das zuständig ist, um das Respekt dieser Verfassung zu prüfen. Okay? Dieses Organ in Frankreich heißt das Conseil Constitutionnel, der Verfassungsrat. Der ist zuständig, um die Verfassungsmäßigkeit der Gesetze zu prüfen, so wie das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Aber die Ähnlichkeit endet hier. Wie Sie vielleicht schon wissen, die Entscheidungen des Verfassungsrats sind weit weniger zahlreich. Es gibt weniger, und die wenigen, die es gibt, sind viel weniger detailliert als die Entscheidungen des Bundesverfassungsgericht. Zum Thema Meinungsfreiheit betrafen lange Zeit die Entscheidungen des Verfassungsrats nur strukturelle Fragen wie die Medienkonzentration oder solche Themen. Aber es gab nicht über Hassrede, über Verleumdung, über solche Einschränkungen zur Meinungsfreiheit. Das änderte sich aber ab 2010 mit der Einführung der Möglichkeit, die geltenden Gesetze zu prüfen, weil bis daher der Verfassungsrat könnte ein Gesetz nur prüfen, bevor sie in Kraft tritt. Seit 2010 gibt es eine Möglichkeit, ich will die Details nicht geben, aber es gibt die Möglichkeit, ein geltendes Gesetz zu prüfen. Und seitdem hat der Verfassungsrat, zahlreiche Entscheidungen zu Gesetzen erlassen, die Meinungsfreiheit einschränken, zum Beispiel Diffamierung, zum Beispiel Holocaust-Leugnung, Auschwitz-Leugnung und solche Gesetze. Ist die Gesetz eine verfassungsmäßige Einschränkung der Meinungsfreiheit ist. Der Verfassungsrat sagt, das Gesetz muss zum Schutz der öffentlichen Ordnung und der Rechte Dritter die Meinungsfreiheit einschränken. Okay? Und darüber hinaus muss das Gesetz diesem Ziel angemessen, erforderlich und sie muss auch verhältnismäßig sein. Also man findet diese drei Maßstäbe, die man in Deutschland kennt. Aber in Frankreich führt dieser Test nicht zu einer sehr expliziten Kontrolle durch den Verfassungsrat. Manchmal fühlt es sich an, als wäre es eher ein Slogan. Also der Verfassungsrat sagt angemessen, erforderlich, verhältnismäßig. Und dann sofort sagt er, deshalb ist das Gesetz verfassungskonform oder nicht, aber ohne wirklich zu erklären, wie er diese Entscheidung getroffen hat. Was ist aber wahr, ist, dass der Verfassungsrat, und wir werden das noch später sehen, glaube ich, der Verfassungsrat versucht zu suggerieren, existiert dieses Wort, den Eindruck zu vermitteln, danke, dass die Meinungsfreiheit eine besonders wichtige Freiheit ist, ein besonders wichtiges Grundrecht im französischen Recht ist. Und in den letzten Jahren hat sich der Verfassungsrat mehrere Versuche, die Meinungsfreiheit einzuschränken, er hat sich widersetzt irgendwie. Er hat diese Gesetze als verfassungswidrig erklärt, zum Beispiel die Kriminalisierung der Leugnung des Völkermords an Armeniern. Das Parlament hatte so ein Gesetz erlassen. Der Verfassungsrat hat gesagt, das ist verfassungswidrig. Aber auch, und wir werden später auch darüber sprechen, ein erster Versuch, Hassrede online zu regulieren, zu bekämpfen. Und der Verfassungsrat das erste Mal hat gesagt, so wie das gemacht habt, ist es ein Verstoß gegen die Verfassung. Also, aber auf einer anderen Seite hat der Verfassungsrat problemlos die Kriminalisierung von rassistischen Äußerungen oder der Auschwitz-Leugnung, das hat er akzeptiert. Und ich will nicht zu lang sein, nur ein letzter Punkt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man über solche Themen im französischen Recht spricht. Man kann nicht über die Grundrechte in Frankreich reden, ohne das Europäische Menschenrechtskonvention zu erwähnen, weil im französischen Recht, und ich glaube, das ist mehr der Fall als in Deutschland, die EGMR und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte spielt eine sehr wichtige Rolle. Dieses Gerichtshof kann konkrete Fälle überprüfen, während der Verfassungsrat kann nur das Gesetz abstrakt prüfen. Er prüft nie einen konkreten Fall mit wirklichen Ausdrücken und wirklichen Menschen, nur das Gesetz im Abstrakt. Das EGMR entscheidet konkrete Fälle. Sie kann die Entscheidungen von französischen Gerichten prüfen, was der Verfassungsrat nicht machen kann. Und also die Rechtsprechung des EGMR hat einen wichtigen Einfluss auf die französischen Richter, auf französischem Recht. Das ist wichtig zu erinnern, glaube ich. Das war für mich.
Ja, vielen Dank. Bevor ich Herrn Professor Marsch das Wort gebe, möchte ich allen, die jetzt schon Fragen haben, sagen, wir haben die Chat-Funktion so eingerichtet, dass alle, die Fragen haben oder weitergehende Fragen auch, die über das, was wir hier besprechen, hinausgehen, können die Chat-Funktion benutzen, wann immer sie wollen, und diese Fragen werden wir dann in die Debatte mit einführen. Herr Professor Marsch, die Idee der Meinungsfreiheit in den Grundrechten, Herr Professor Hochmann hat es gerade erläutert, steht in Frankreich, ist in Frankreich über die Präambel, hat über die Präambelverfassungsrang. Wie ist es in Deutschland?
Ja, vielen herzlichen Dank und auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank an Herrn Jakob, Frau Mäder und für die Organisation der schönen Veranstaltung. Ich würde da gleich sozusagen anschließen wollen, was Thomas Hochmann gesagt hat. Und das ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich. Und da sehen wir, was wir in der Rechtsvergleichung häufiger sehen. Von der Idee ist natürlich die Meinungsfreiheit bei uns auch grundrechtlich gewährleistet, Artikel 5 verankert. Aber wir haben ein Instrument, was die Meinungsfreiheit, sagen wir mal, in einer anderen Art und Weise juristisch kleinarbeiten lässt durch das Bundesverfassungsgericht. Wir haben nämlich die sogenannte Urteilsverfassungsbeschwerde. Also das, was Thomas Hochmann gerade gesagt hat, dass man eben auch Gerichtsentscheidungen in Frankreich dann nur angreifen kann, indem man den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angreift, während der französische Verfassungsrat nur Gesetze auf ihre Verfassungskonformität überprüfen kann, überprüft das Bundesverfassungsgericht eben auch letztinstanzliche Gerichtsentscheidungen. Und sozusagen der Kickstart oder sagen wir mal die Grundentscheidung zur Meinungsfreiheit war schon genau ein solcher Fall. Wenn ich das ganz kurz sozusagen referiere, die Juristen in Deutschland, die kennen das, Erich Lüth hatte, ich glaube, in den frühen 50ern aufgerufen, einen Film von Veit Harlan, der im NS-Reich hetzerische Filme gemacht hatte, zu boykottieren. Er war dann vom Bundesgerichtshof letztinstanzlich zivilrechtlich zu unterlassen verurteilt worden. Und das Bundesverfassungsgericht hat eben in diesem Verfahren dann die Entscheidung des Bundesgerichtshofs aufgehoben und hat zwei Dinge gesagt, die für uns heute noch ganz zentral sind. Zum einen haben sie hervorgehoben, dass die Meinungsfreiheit eben nicht nur ein Individualgrundrecht, also es ist ein Individualgrundrecht, aber nicht nur diese individuelle Bedeutung hat als Grundrecht, was der Persönlichkeitsbildung dient und der Selbstdarstellung, sondern dass es auch eine ganz starke demokratiefunktionale Bedeutung hat. Ja? Dass also Demokratie letztlich ohne Meinungsfreiheit gar nicht denkbar ist. Ja? Wenn wir also Demokratie denken, dann denken wir auch an den Austausch von Ideen, den Meinungskampf. Dafür brauchen wir Meinungsfreiheit. Und den zweiten Punkt, den Sie da entschieden haben, war, es handelte sich ja nur um Zivilrechtsstreit. Ja? Erich Lüth gegen die Filmverleihfirma von diesem Film von Veit Harlan, dass Sie gesagt haben, die Meinungsfreiheit, ganz grundsätzlich die Grundrechte, wirken auch in das Verhältnis zwischen Privaten mit hinein. Mittelbare Drittwirkung nennen wir das. Wir haben gesagt, das ist Teil der objektiven Werteordnung, diese Grundrechte. Das heißt, wir müssen die Meinungsfreiheit auch zwischen Privaten zur Geltung bringen. Und diese beiden Punkte haben dazu geführt, dass das Bundesverfassungsgericht in ganz vielen Verfassungsbeschwerden sich eben nicht nur mit den Gesetzen, wie Thomas Hochmann zum Verfassungsrat gesagt hat, nicht nur mit den Gesetzen beschäftigt hat, weil die Gesetze, um die es geht, wenn es um Einschränkung von Meinungsfreiheit geht, zum Beispiel der Beleidigungsparagraf, die sind ganz dürr und relativ unbestimmt. Die sind sozusagen unproblematisch. Problematisch wird es, wenn die Gerichte diese Gesetze anwenden und die Bedeutung der Meinungsfreiheit verkennen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht mit der Verfassungsbeschwerde eben ein ganz machtvolles Instrument, um immer wieder Maßstäbe fortzuentwickeln und auch untergerichtliche Entscheidungen aufzuheben. Und so ein ganz Klassiker in den 90er Jahren waren dann ja mehrere Entscheidungen zu dem Tucholsky-Zitat Soldaten sind Mörder, wo das Bundesverfassungsgericht gar nicht entschieden hat, dass die Entscheidungen, wie sie ergangen sind, in dem Sinne falsch waren, also die zivilgerichtlichen Entscheidungen oder strafgerichtlichen Entscheidungen im Wesentlichen in dem Sinne falsch waren, dass man nicht hätte verurteilen dürfen, sondern sie haben gesagt, in der Art und Weise, wie ihr es gemacht habt, in der Art und Weise dürft ihr es nicht machen. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir dann ja später nochmal zurückkommen, die Mehrdeutigkeit von Meinungsäußerung. Ja, Meinungsäußerung, Herr Jakob als Sprachwissenschaftler nickt, ja, Meinungsäußerungen sind ganz häufig mehrdeutig, das heißt, man muss sie interpretieren. Ja, und das Bundesverfassungsgericht hat dann gesagt, wenn ihr Gerichte Meinungsäußerungen interpretiert und euch die Frage stellt, war das strafbar, war das eine strafbare Beleidigung, und es gibt mehrere Deutungsalternativen, dann könnt ihr nicht einfach hingehen und sagen, wir ziehen die eine Deutungsalternative heran, weil nach der können wir verurteilen, das kommt uns als Strafgericht gut zu Pass, sondern ihr müsst sozusagen schauen und mit vertretbaren Argumenten die andere Deutungsalternative ausschließen. Ja, wenn beide Deutungsalternativen gut vertretbar sind, dann könnt ihr nicht verurteilen, sondern wenn die eine Deutungsalternative sozusagen zur Straflosigkeit führt, dann müsst ihr das zugunsten desjenigen dann auch unterstellen. Und so kommen ganz viele Entscheidungen der Fachgerichte, der Strafgerichte, der Zivilgerichte kommen dann beim Bundesverfassungsgericht an und das Bundesverfassungsgericht, und das macht die Stärke dann das Bundesverfassungsgericht auch im internationalen Vergleich aus, kann ganz viel zur Meinungsfreiheit judizieren und die Meinungsfreiheit dann eben auch in den Maßstäben immer weiter fortentwickeln. Also in Einzelfällen so nach und nach immer größere Maßstäbe schaffen und den Fachgerichten dann auch mit in die Hand geben. Und in diesem Prozess hat das Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit eben nach und nach auch sehr stark gemacht, unter Verweis auf diese Bedeutung für die Demokratie. Ich möchte vielleicht da noch zwei Punkte zu ansprechen. Der eine Punkt ist, immer dann, wenn Meinungsäußerungen sich auf öffentliche Angelegenheiten beziehen, wenn also das demokratiefunktionale Element besonders stark ist, immer dann, sagt das Bundesverfassungsgericht, gilt eine Vermutung für die freie Rede, ja, weil das dann nicht nur um meine Persönlichkeitsentfaltung, um meine Selbstdarstellung geht, sondern weil ich dann an der lebendigen Demokratie teilhabe. Das heißt, dann gilt eine Vermutung für die freie Rede und dann muss jemand, der möglicherweise durch diese Meinungsäußerung in Persönlichkeitsrechten verletzt sein könnte, dann muss der mehr hinnehmen, als wenn es irgendwie um ein Gespräch irgendwie in der Kneipe oder in einem Café oder im privaten Kontext geht. Dann würde ich vielleicht noch letzten Punkt sozusagen, weil wir diesen Zensurbegriff ja besprochen haben, verfassungsrechtlich, also das ist ja, Zensur ist erstmal ja so ein Alltagsbegriff. Ja? Also man fühlt sich zensiert, wenn man irgendwas nicht sagen darf oder wenn man irgendwo gelöscht wird. Verfassungsrechtlich, das vielleicht nur als ein kurzer Satz, verfassungsrechtlich ist der Begriff bei uns ganz anders konnotiert. Zensur als Zensur begreifen wir verfassungsrechtlich in Deutschland nur die sogenannte Vorzensur. Also historisch das, dass man Presseerzeugnisse dem Staat erstmal vorlegen muss, bevor man sie überhaupt veräußern, bevor man sie veröffentlichen darf. Das verbietet das Grundgesetz, also der Zensurbegriff des Grundgesetzes, der verfassungsrechtliche, ist ein ganz anderer, ein viel engerer.
Ja, das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu unserem eigentlichen Thema, nämlich die komplette, also was weder die Verfassungsväter in in Deutschland noch in Frankreich im Blick haben konnten, nämlich die komplette Umwandlung des öffentlichen Raums durch das Internet und durch die sozialen Netzwerke und was das eben dann auch bedeutet für das Recht auf Meinungsfreiheit. Sie haben es beide jetzt eben schon gestreift, aber vielleicht kann man doch noch einmal etwas stärker darauf eingehen, Professor Hochmann, Sie haben eben die kleine Revolution der Question prioritaire de Constitutionnalité angesprochen, also diese QPC, die Möglichkeit, den Verfassungsrat eben doch schon vorher anzurufen. Ist da schon berücksichtigt worden, als das eingeführt wurde, dass durch die sozialen Medien und durch das Internet sich eben die Sphäre komplett gewandelt hat und man doch mehr Möglichkeiten der Einbeziehung des Verfassungsrates schaffen muss, oder hat das keine Rolle gespielt?
Ich glaube, das hat keine Rolle gespielt. Also damals, als diese Verfassungsreform adoptiert wurde, so das war 2008 und ist in Kraft getreten in 2010, das war der Erfolg einen Vorschlag, der schon seit vielen Jahren unterstützt wurde, dass der Bürger muss irgendwie eine Gelegenheit, eine Möglichkeit haben, den Verfassungsrat anzurufen oder wie man das sagt, aber in der Diskussion hatten damals wirklich die Internet oder die sozialen Netzwerke und so keine Rolle gespielt. Die Idee war, dass es war ein Problem, dass die ganze Debatte über Grundrechte irgendwie nach Straßburg, in Straßburg stattfand, weil dort sitzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Und alle diese Fragen zur Meinungsfreiheit, zu Gefängnisse, zu, keine Ahnung, alle Fragen, die mit den Grundrechten etwas zu tun hatten, wurden juristisch vor dem EGMR debattiert und nicht in Frankreich. Und so der Befürworter dieser Reform sagte, wir müssen unsere Probleme in Frankreich, also das heißt vor einem französischen Gericht behandeln müssen, und deswegen wollten sie die Verfassung näher zu den Bürgern bringen. Aber so, das war ein ganz anderes Thema, glaube ich.
Vielen Dank. Herr Marsch, ich sehe gerade, dass es schon eine Nachfrage gibt, und ich glaube, es ist nicht schlecht, die vielleicht in diesem Teil schon zu beantworten, nämlich die Unterschiede zwischen Straf- und Zivilrecht in den beiden Rechtsordnungen. Das ist natürlich ein weites Feld, aber unter dem Begriff der Meinungsfreiheit. Können Sie da diese Frage beantworten?
Also ich bin nicht ganz sicher, worauf mein Kollege hinaus will, aber ich habe eine Idee. Ich glaube, der Unterschied besteht darin, dass wir in Deutschland relativ häufig Zivilrechtsstreitigkeiten haben, die dann beim Verfassungsgericht, ja, vielleicht mag er selber, wenn Sie Herrn Duberry freischalten wollen, dann kann er selber einmal kurz die Frage noch präzisieren.
Marie, kannst du Herrn Duberry freischalten?
Ja, sei. Ja, danke. Geht das?
Wir hören dich, ja.
Schönen guten Tag. Ja, das war eigentlich keine Fangfrage, lieber Nikolaus. Das war nur zum Vervollständigen aus zivilrechtlichem Gesichtspunkt. Sie haben gesagt, und das ist richtig, in Deutschland gibt es auch mehr Entscheidungen als in Frankreich wegen dieser Möglichkeit von Urteilsverfassungsbeschwerden und von zivilrechtlichen Streitigkeiten auch, ne? Das hast du erwähnt. Und eben in Frankreich gibt es diese Möglichkeit, also kommt diese Konstellation praktisch nie vor oder sehr selten, aus einem einfachen Grund, der entscheidet der Kassationshof, und das ist auch eine Art und Weise, das Grundrecht zu schützen und ich würde sagen, fast wirksamer als das als der Verfassungsrat. Der Kassationshof sagt, wenn wir nicht im Anwendungsbereich des strafrechtlichen Tatbestands, die sehr, sehr eng gefasst sind, dann gibt es eigentlich zivilrechtlich nichts zu richten, nichts zu entscheiden. Es kann kein Verschulden, es kann keine zivilrechtliche Verantwortlichkeit angenommen werden. Und dazu kommt noch, wenn wir innerhalb von diesen, des Anwendungsbereichs von den strafrechtlichen Tatbeständen sind, da gibt es so eine so kurze Verjährung von 3 Monaten und da entscheidet sogar der Kassationshof, wenn Sie in den Anwendungsbereich sind, die 3 Monate aber verstrichen sind, dann gibt es sogar zivilrechtlich noch nichts mehr zu entscheiden. Also das heißt, diese Fälle, die können eigentlich sehr selten kommen und zivilrechtlich die Streitigkeiten, die mit der Meinungsfreiheit haben, das ist immer in dem Konflikt zwischen Pressefreiheit und Schutz des Privatlebens oder sowas. Aber Meinungsfreiheit im engeren Sinne, zivilrechtlich gesehen, das gibt es zwar in manchen Fällen, aber immer mit strafrechtlichem Bezug und auch eigentlich sehr selten. Also das, damit kann man auch erklären, warum die Problematik vielleicht ein bisschen weniger akut auf verfassungsrechtlicher Sicht in Frankreich ist als in Deutschland, weil diese Frage, die aus welcher am meisten die Problematiken kommen, sich praktisch nicht stellt. Das war nur meine kleine.
Vielen Dank für Ihre Ergänzung. Vielleicht können Sie für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, kurz sich vorstellen, einfach nur Ihre fundierte Frage bzw. Stellungnahme besser zu erläutern.
Ja, also wo ich da im Moment bin und was ich tue, ne?
Genau.
Ja, also ich bin auch an der Universität des Saarlandes Inhaber des Lehrstuhls für französisches Zivilrecht und angewandte Rechtsvergleichung seit zwei Tagen oder 3 Tagen. Genau, und
vielen Dank, das war alles. Also vielen Dank für diese gute Ergänzung und jetzt hat Herr Marsch das Wort.
Genau. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist natürlich ganz spannend, weil das dementsprechend auch dafür sorgt, dass, wenn die Staatsanwaltschaft nicht verfolgt, letztlich wahrscheinlich zivilrechtlich dann auch wenig passiert. Das ändert natürlich vieles, ja, in der Tat. Ich würde jetzt vielleicht kurz, Sie hatten das angesprochen, Frau Wiegel, sozusagen Internet als Game Changer, darauf noch ein wenig eingehen. Was ist dann sozusagen mit dem Internet passiert? Ja, einmal ist passiert, dass die Möglichkeit der Meinungsäußerung, Äußerungsfreiheit, die Möglichkeiten sich vervielfacht multipliziert haben. A, wie ich mich äußern kann, B, wie ich natürlich auch Gehör finden kann als Einzelner. Also diese 15 Minuten des Ruhms von Andy Warhol, die haben sich dann bewahrheitet. Jeder kann mit einem Tweet oder einem Meme in irgendeiner Form berühmt werden. Aber das wirft natürlich auch auf der anderen Seite, das kennen wir ja, Probleme von Persönlichkeitsrechtsverletzungen, von Hassrede etc. auf und auch von einer Verrohung des Diskurses, ob man das nun auf die Anonymität zurückführen möchte, dazu möchte ich vielleicht gar nichts sagen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. In Deutschland sind wir auch unlängst nochmal damit so umgegangen, dass wir das Strafrecht verschärft haben. Also dass wir zum Beispiel an den Beleidigungsparagraphen eine Qualifikationstatbestand eingeführt haben und gesagt haben, die Beleidigung wird nochmal härter bestraft, wenn ich nicht im Wirtshaus zu jemandem sage, du Depp, sondern das eben so sage, dass das eine breite Öffentlichkeit findet in den sozialen Netzwerken. Eine Strafschärfung und dann auch eine Strafschärfung, wenn es um die Beleidigungstatbestände geht mit Blick auf Personen des politischen Lebens, wo man festgestellt hat, die muss man in besonderer Art und Weise schützen. Das ist eine ganz interessante Diskrepanz zu dem, was ich gleichzeitig gesagt habe, zur Meinungsfreiheit, wenn es um öffentliche Angelegenheiten geht, Vermutung für die freie Rede, aber gleichzeitig ein verstärkter Schutz derjenigen, die sich in der Öffentlichkeit bewegen. Und ansonsten gehen wir das Problem in Deutschland eigentlich eher technisch an. Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist da ja das Stichwort, das die allermeisten kennen. Nachdem wir erst eine Rechtsprechung hatten und gesehen haben, dass es nicht funktioniert, das sogenannten Notice and Takedown, also die Content-Anbieter im Internet, waren nicht verpflichtet oder sind nicht grundsätzlich nicht verpflichtet zu prüfen, was auf ihren Seiten da veröffentlicht wurde, sondern erst in dem Moment, wo man Hinweis gegeben hat, in dem Moment, wo sie das erkannt haben, waren sie dann verpflichtet, das runterzunehmen. Und das hat einfach in der Praxis nicht besonders gut funktioniert, hat man dann das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geschaffen, was letztlich keine Verengung des Diskurses bringt oder auch keine neuen Straftatbestände, sondern was das geltende Recht zur Durchsetzung bringen soll. Ja, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz sieht insbesondere vor, dass die großen Netzwerke ein Beschwerdemanagement haben müssen, dass man sich also beschweren kann mit Blick auf bestimmte Posts oder Tweets und dass bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten innerhalb einer ganz kurzen Frist, bei einfach rechtswidrigen Inhalten einer etwas längeren Frist, das geprüft werden muss und dann auch gelöscht werden muss. Das heißt, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz setzt eigentlich da an, was vorher schon strafbar war und versucht das eben ein bisschen stärker zur Durchsetzung zu bringen. Die Kritik daran ist, glaube ich, bekannt. Also man befürchtete Overblocking, das hat sich so tatsächlich nicht bewahrheitet, meines Wissens. Es gibt eine große Studie eines Kollegen aus Berlin mit seinem Team, die festgestellt haben, dass Overblocking, also dass die sozialen Netzwerke sich nicht die Mühe machen, genau hinzuschauen, sondern einfach sagen, naja, dann lösche ich es halt, mir doch egal. Das ist so nicht passiert. Also auch die sozialen Netzwerke haben ein gewisses Interesse daran, ihren sozusagen die Diskussionen, die in ihrem Rahmen passieren, zu pflegen, weil sie auch schon gesehen haben, dass soziale Netzwerke so schnell, so steil, wie sie sozusagen aufsteigen können, so steil auch wieder abstürzen können. Und nur die Älteren unter uns erinnern sich noch an sowas wie StudiVZ, eines der ersten großen sozialen Netzwerke in Deutschland, was dann von Facebook sozusagen völlig überholt worden ist. Das heißt, dieses Overblocking hat sich so nicht bewahrheitet. Die andere Kritik, die ich allerdings auch nicht für besonders stichhaltig war an diesem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, war immer, dass man die Rechtsdurchsetzung privatisiert, also dass man privaten Unternehmen die Rechtsdurchsetzung überlässt. Das kennen wir aber an ganz vielen anderen Orten auch. Also Diskotheken setzen Recht durch, wenn sie schauen, wie sich ihre Gäste verhalten. Auch Zeitungen haben immer schon darauf geschaut, was für Leserbriefe sie veröffentlichen. Das heißt, ein ganz neues Phänomen war das nicht. Aber was wir mitnehmen, es geht da tatsächlich nur um die Durchsetzung von bereits bestehendem Recht. Es wird kein neues Recht geschaffen und insbesondere das Problem, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, das Problem von Fake News, also von der gezielten Beeinflussung eines politischen Diskurses, das adressiert letztlich das Netzwerkdurchsetzungsgesetz nahezu nicht.
Ja, wir sind jetzt schon im nächsten Block sozusagen angekommen. Deswegen möchte ich Frau Sophia Völsch bitten, sich noch etwas zu gedulden, bevor wir zu ihr zurückspringen sozusagen, weil ich denke, wir sollten jetzt sofort auch auf das Loi Aviat zu sprechen kommen, das ja, sich ja quasi am deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz inspiriert hat, wo aber natürlich der Verfassungsrat dann genau diese Gefahr des Overblocking moniert hat, wobei man dazu sagen muss, die Fristen, die mit dem Loi Aviat gesetzt wurden, ja auch wesentlich kürzer waren, also zum Entfernen von problematischen Inhalten. Professor Hochmann, wollen Sie dazu kurz etwas sagen zur Entstehung des Loi Aviat und dann aber auch zur Zensur, auch wenn das ein sprachlicher Missbrauch ist meinerseits, aber zur Zensur des Gesetzentwurfs durch den Verfassungsrat.
Sehr gerne. Ich glaube, aber vielleicht wird Herr Marsch mich korrigieren, dass man kann so rechtsvergleichend zwei Unterscheidungen treffen, wenn es geht um Regulierung von sozialen Netzwerken. Die erste Unterscheidung ist zwischen Ergebnisverpflichtungen und Mittelverpflichtungen. Sagt man es so auf Deutsch? Ja, oder? Ja. Das heißt, der Staat kann soziale Netzwerke anweisen, illegale Inhalte und nur illegale Inhalte effektiv zu entfernen, oder er kann von ihnen verlangen, ein Regulierungssystem zu implementieren, das dieses Ziel erreichen kann oder das in der Lage ist, dieses Ziel zu erreichen. So, erste Unterscheidung, Ergebnis oder Mittel. Und wir können auch zwischen vielleicht konkreten und systemischen Ansatz unterscheiden. Was meine ich damit? In einem konkreten Ansatz ist jede konkrete Verletzung der Verpflichtungen strafbar. So zum Beispiel das soziale Netzwerk schafft es nicht, einmal einen illegalen Inhalt zu löschen, dann wird es verurteilt. Okay? Wenn man sich für einen systemischen Ansatz entscheidet, dann ist nur das allgemein unbefriedigende Verhalten des sozialen Netzwerks sanktioniert. Also, wenn man das im Kopf behaltet, in Frankreich im Juni 2020 gab es diesen ersten Versuch, um die Hassrede online zu bekämpfen, das sogenannte Avia-Gesetz. Frau Avia war die Abgeordnete, die dieses Gesetz eingebracht hat. Ja, genau. Danke. Aber dieses Gesetz, wie Sie jetzt gerade erinnert haben, war für verfassungswidrig erklärt und so, es trat nie in Kraft. Also das eingeführte System damals sah, also es gab Mittelverpflichtungen, aber das Gesetz legte auch Ergebnisverpflichtungen im Rahmen eines konkreten Ansatz, wenn ich meine Kategorien benutze. Das heißt, die Nicht-Entfernung von bestimmten Inhalten innerhalb 24 Stunden, also insbesondere rassistische Äußerungen, die Nicht-Entfernung davon innerhalb 24 Stunden wurde mit schwerer Strafe verurteilt. Okay? Aber umgekehrt wurden Fälle von Overblocking, von Herr Marsch gerade gesprochen hat, die Fälle von Overblocking wurden nur systemisch begriffen. Das heißt, soziale Netzwerke müssten, ich zitiere das Gesetz, sie sollten die notwendigen Verfahren und personellen Ressourcen implementieren, um das Risiko eines ungerechtfertigten Rückzugs zu verhindern. Also das heißt, jede Nicht-Entfernung von einem illegalen Inhalt war ein Delikt, aber die Entfernung von einem nicht illegalen Inhalt war kein Delikt, nur das systemische Versagen von Entfernung war bestraft. Also das Ergebnis natürlich war eine Versuchung, ein Anreiz, im Zweifel zu entfernen. Also in dubio nicht pro Meinungsfreiheit, aber pro Entfernung. Und das natürlich berücksichtigte nicht ausreichend die Meinungsfreiheit. Und aus diesem Grund wurde das Gesetz für verfassungswidrig erklärt. Die Senatoren, die das Verfassungsrat angerufen hatten, sagten das Folgende in ihrem Beschwerde. Die kurze Zeit, die den Betreibern für diese Rücknahme eingeräumt wird, also das war 24 Stunden, zusammen mit der Schwierigkeit für sie festzustellen, ob Kommentare offensichtlich illegal sind oder nicht, werden sie ermutigen, alle als potenziell illegal gemeldeten Inhalte zurückzuziehen. Also der Verfassungsrat sagte, so ein System verstoßt gegen die Meinungsfreiheit. Die Geschichte endet aber nicht hier, weil ein Jahr später, also diesen Sommer, hat das französische Parlament ein neues Gesetz verabschiedet. Also ein Gesetz mit vielen, vielen Sachen über vielen, vielen verschiedene Themen. Ein Gesetz, die hieß, Ziel war, die Grundsätze der Republik zu festigen, conforter les principes de la République.
Jetzt ist, glaube ich, gerade die Kamera eingefroren.
Und, beschäftigt sich unter. Was mit der Kamera?
Oh. Schon wieder
jetzt,
gut.
Jetzt geht's wieder.
Ich bin da? Okay. Also in diesem Gesetz gibt es auch etwas über Hass im Internet. Also gibt es viele Sachen. Erstens gibt es als Reaktion auf den Mord an Samuel Paty, dieser Lehrer, der in schrecklicher Weise ermordet wurde, weil er Karikaturen vom Propheten von Islam seinen Studenten gezeigt hatte. Als Reaktion an diesen Mord wurde ein neues Verbrechen geschaffen, das es verbietet, das Leben anderer durch die Verbreitung personenbezogener Daten zu gefährden. Zum Beispiel zu sagen, der Typ, man muss etwas gegen ihn tun und er arbeitet in diesem Ort, der wohnt an dieser Adresse und was, also personenbezogene Daten zu verbreiten, um das Leben eines Menschen zu gefährden, ist ein neues Verbrechen im französischen Recht. Aber im Gesetz gibt es auch etwas, also über die Regulierung sozialer Netzwerke. Und jetzt sieht das Gesetz lediglich Mittelverpflichtung vor. Also gibt es keine Ergebnisverpflichtungen mehr, nur Mittelverpflichtungen. Und dass die Sanktion fällt nur, wenn es gibt ein systemisches Versagen und nicht für jede konkrete Nichtentfernung von illegalen Inhalten. Also dieses Gesetz trat in Kraft, ohne vom Verfassungsrat kontrolliert zu werden, weil der Verfassungsrat hat dieses Gesetz überprüft, aber die war so lang mit so vielen Themen, der hatte nur einen Monat und der hat nicht etwas über alles gesagt. Also er hat das nicht geguckt und das in Kraft getreten. Also jetzt haben soziale Netzwerke in Frankreich eine Reihe von neuen Verpflichtungen. Sie müssen die Maßnahmen zur Entfernung von illegalen Inhalten transparent machen, also durchsichtig. Die müssen zeigen, was sie genau machen gegen dieses Phänomen. Und sie müssen auch auf der anderen Seite, die müssen Entscheidungen zur Löschung von Konten überwachen. Die müssen auch darauf aufpassen. Und wenn diese Maßnahmen zu schwach sind, wenn sie ungenügend sind, dann kann eine Verwaltungsbehörde, die CSA, der Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, also etwas, was wurde das ferne deutsche
Fernsehrat in Deutschland?
Sowas. Und diese Verwaltungsbehörde kann schwere Strafen verhängen, wenn ein systematisches Versagen entsteht. Also diese neuen Maßnahmen sind die vom NetzDG, vom deutschen NetzDG inspiriert worden oder nicht? Also vielleicht ja, was sicher ist, ist, dass in parlamentarischen Diskussionen wurde das deutsche Gesetz kaum erwähnt. Was viel Aufmerksamkeit bekam, ist das Digital Service Act, also das auf der europäischen Ebene in Vorbereitung ist. Und es war auch eine Kritik gegen dieses neue Gesetz. Manche Abgeordnete sagten, aber warum macht ihr jetzt ein Gesetz? In ganz weniger Zeit kommt das europäische Text. Wir brauchen kein Gesetz jetzt, aber die Regierung und die Mehrheit im Parlament sagte, ja, wir haben keine Zeit, das ist ein dringendes Problem und wir machen jetzt ein Gesetz, aber wenn das wenn die europäische Regulierung fertig ist, wenn sie in Kraft tritt, dann wird sie das französische Gesetz außer Kraft drucken irgendwie. Das französische Gesetz wird Platz machen. Also die Einzelheiten dieses Gesetzes können wohl strittig sein. Manche sagen, es ist gefährlich, diese sozialen Netzwerke zu viel Macht zu geben, über was man sagen darf oder nicht. Aber was sicher ist auch, ist, dass dieses Gesetz berücksichtigt die Meinungsfreiheit viel mehr, als was das AVIA-Gesetz machte. Und das Gesetz, und das ist auch eine Art Antwort zur Frage von Frau Völsch, dieses Gesetz berücksichtigt den Platz, denn diese sozialen Netzwerke heute einnehmen. Man kann denken, die sind die neuen öffentlichen Foren, der neue öffentliche Platz, wo die öffentliche Diskussion stattfindet. Und das Gesetz bemüht sich, diesen sozialen Netzwerken die Achtung der Meinungsfreiheit aufzuerlegen. Also das wird nicht so in Frankreich thematisiert, aber es ist eine Art von mittelbarer Drittwirkung, die da entsteht.
Ja, vielen Dank. Es ist interessant, dass Sie aus juristischer Sicht die Wahrnehmung hatten, dass es keinerlei, dass die Inspiration nicht aus Deutschland kam. Ich habe ein Interview mit Laetitia Avia in Erinnerung, die immer wieder darauf abgehoben hat, wie sehr man sich inspiriert hatte. Also da gab es sicherlich dann auch eine andere politische Darstellung als juristische. Und Sie haben es jetzt ja eben sehr, sehr gut dargelegt, auch der Hürdenlauf. Vielleicht zum Verständnis für diejenigen, die nicht so in den französischen Affären präsent sind. Interessant war ja, dass das Gesetz, in dem jetzt, das Sie eben erwähnten, zur Festigung der republikanischen Prinzipien zunächst Gesetz gegen den islamistischen Separatismus heißen sollte und sozusagen zu einem Sammelsurium für alle Forderungen oder gescheiterte Projekte Ära Macron geworden war, was auch sehr deutlich zeigt, dass es sozusagen einen politischen Handlungsdruck gab und man dann gesagt hat, okay, dann müssen wir halt versuchen, nach dem gewissen Scheitern. Interessanterweise ist das Loi Avia ja durchaus in Kraft getreten, aber vollkommen entkernt und deswegen ohne Substanz. Das gibt es in Frankreich häufiger. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gerade in diesem Gebiet gibt. Ich würde mal vermuten, nicht. Aber Herr Masch, Sie haben das Wort, um sozusagen das in Perspektive zu setzen.
Ja, im Prinzip kann ich mich Thomas Hochmann dann nur anschließen, weil er hat eigentlich das Wesentliche gesagt und dementsprechend ja auch das gesagt, was fürs deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz da ganz entscheidend ist. Die Löschfristen sind ja auch kurz im deutschen Gesetz, 24 Stunden bei offensichtlich rechtswidrigen Inhalten und ich glaube 7 Tage bei sozusagen einfach rechtswidrigen. Und da stellt sich schon die Frage der Unterscheidung zwischen offensichtlich rechtswidrig und einfach rechtswidrig. Aber die Netzwerke werden eben nicht dafür mit Bußgeldern belegt, wenn sie in einem Fall mal nicht löschen, sondern wie Thomas Hochmann es gesagt hat, es geht darum, ein Beschwerdemanagementsystem zu implementieren. Es geht um Berichtspflichten, Transparenz. Und wenn man diesen Pflichten, also diesen systemischen Pflichten nicht gerecht wird, dann kann das zu Bußgeldern führen, nicht die einzelne Fehlentscheidung. Und das, denke ich, muss auch so sein. Weil wenn wir uns anschauen, wie viel einfachgerichtliche Oberlandesgerichtsentscheidung oder auch Entscheidung des Bundesgerichtshofs, das Bundesverfassungsgericht in puncto Meinungsfreiheit so aufhebt, dann kann man jetzt natürlich von den sozialen Netzwerken nicht mehr verlangen, als man von einem OLG-Senat oder einem BGH-Senat verlangen kann, die dann da eben auch ab und zu, jedenfalls aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts, Fehlentscheidungen treffen. Und ich denke, dieser systemische Ansatz ist letztlich auch der, mit dem man dem Overblocking anscheinend, so ja jetzt jedenfalls die Evaluation, dem Overblocking dann auch entkommen kann. Ich hätte das am Anfang auch ein bisschen kritischer noch gesehen, aber man darf, glaube ich, auch nicht unterschätzen, das Interesse der Netzwerkbetreiber daran, nicht in Verdacht zu geraten, zu viel zu zensieren. Ja? Also das ist tatsächlich für Sie, für die Netzwerke ja auch ein wirtschaftliches Argument, ein PR-Argument. Das heißt, ich denke schon, dass die sich natürlich im Rahmen der auch finanziellen Möglichkeiten, die sie aufwenden wollen, da Mühe geben, sagen wir mal, nicht in eine Richtung zu kippen. Ob sie sich jetzt Mühe geben, gute Entscheidungen Entscheidung zu treffen. Da würde ich jetzt noch nichts zu sagen, aber nicht in eine Richtung zu kippen. Ich glaube, das ist auch ein Interesse der Netzwerke und das sehen wir jetzt, wenn wir nachher zu dem Punkt Fake News ja auch kommen, das sehen wir ja jetzt auch bei YouTube, wenn es um die Sperrung von falschen oder von Fake News geht, wenn man die Sperrung vom Twitter-Account vom ehemaligen US-Präsidenten sehen. Also die Netzwerke haben da schon erkannt, dass sie mit dieser Haltung, die sie früher an den Tag gelegt haben, wir stellen ja nur eine Plattform bereit und was darauf passiert, da sind wir nicht für verantwortlich, damit kommen sie nicht mehr durch. Und das haben sie, glaube ich, sehr gut verstanden. Eine Seitenbemerkung zu der Ansicht, die da im Gesetzgebungsverfahren in Frankreich geäußert worden ist, man sollte doch auf den Digital Services Act warten. Da wäre ich sehr bei denjenigen, die gesagt haben, man sollte nicht warten. Ich habe gerade ans Datenschutzrecht gedacht, also die Datenschutzgrundverordnung, der Entwurf stammt von 2011. Verabschiedet worden ist 2016 und in Kraft getreten 2018. Also wenn man dann für 7 Jahre ein gutes französisches Gesetz hat, dann ist das vielleicht doch auch der Aufwand wert gewesen.
Das war vielleicht aber auch eine Selbsttröstung, oder? Nachdem man diese Schwierigkeiten hatte, dass man dann gesagt hat, ach, Europa wird es schon lösen, was wir hier nicht zustande gebracht haben. Das war jedenfalls mein Eindruck als politische Beobachterin. Sie haben es eben schon erwähnt, Herr Marsch, Frankreich hat ja nicht nur die Regulierung direkt der Netzwerke gesucht, sondern hat auch versucht, die Inhalte in Wahlkampfzeiten wohlgemerkt zu regulieren. Das ist dieses berühmte Fake News Gesetz. Ich sage vielleicht nur 2 Worte zur Entstehung. Während des Wahlkampfes 2016, 2017 gab es ja massive Hackerangriffe und auch Desinformationskampagnen, die insbesondere den Kandidaten Emmanuel Macron getroffen haben. Und die politische Sichtweise war, dass er gesagt hat, wir müssen uns dagegen schützen in Wahlkampfzeiten. Herr Hochmann, wie hat sich das dann juristisch realisieren lassen?
Das Gesetz wurde ziemlich schnell gewählt. Also ich glaube 2018 ist es schon angenommen worden. Also das Gesetz heißt Gesetz über die Bekämpfung der Manipulation von Informationen. Ich weiß nicht, ob es eine sehr gute Übersetzung ist, aber voilà, contre la manipulation de l'information. Und das Gesetz wurde durch den Verfassungsrat geprüft und als verfassungskonform erklärt. Das Verfassungsrat sagte, das ist ein akzeptables Mittel, um die Aufrichtigkeit der Wahl zu schützen. Also ich glaube, dass Wichtigste zu wissen über diesem Gesetz ist, dass man muss nicht den falschen Eindruck haben, dass das ein Gesetz, das es verbietet, jede Unrichtigkeit zu verbreiten, jede falsche Behauptung zu veröffentlichen. Das Gesetz hat tatsächlich eine relativ begrenzte Anwendungsbereich. Erstens, das Gesetz zielt nicht auf die Veröffentlichung aller Fake News ab, sondern nur, und das ist wirklich eine große Beschränkung, nur die künstliche und massive Verbreitung von Falschinformationen. Also das ist nicht jede falsche Behauptung, aber nur, wenn sie künstlich und massiv verbreitet wird. Zweitens, und das ist auch eine sehr wichtige Beschränkung des Anwendungsbereichs. Die Mechanismen, die dieses Gesetz geschafft hat, die gelten, die sind nur benutzbar während den 3 Monaten vor einer allgemeinen Wahl, also Parlamentswahl, Präsidentschaftswahl, europäische Wahl, aber nur während dieser kurzen Perioden ist dieses Gesetz aktiv sozusagen. Also bis jetzt war sie nur einmal aktiv vor den Europawahlen. Wann war das? In 2000, vor ein paar Jahren, ja.
2019, ja.
Genau. Und jetzt werden wir es wieder sehen ab Januar, glaube ich, nächstes Jahr, ab Januar nächstes Jahr, drei Monate vor der Präsidentschaftswahl. Also was macht dieses Gesetz? Erstens, sie schafft also ein bisschen wie das Gesetz über die Bekämpfung von Hassrede online, die schafft neue Transparenzpflichten für soziale Netzwerke, also zum Beispiel Twitter oder Facebook, die müssen die Identität von dem Person, also natürlich oder juristische Person, die für die breitere Verbreitung von einem Informationsinhalt bezahlt hat. Also der Twitter muss veröffentlichen, muss informieren darüber, wer hat bezahlt, damit dieses Informationsinhalt viel verbreitet wird. Und auch so wie mit das Gesetz, das wir vorher besprochen haben, das Fake News Gesetz sagt, dass diese sozialen Netzwerke, die müssen darüber informieren, welche Mittel sie anwenden, um gegen Propagandakonten um die zu bekämpfen, also was sie machen gegen Konten, die gefälschte Informationen verbreiten. So, das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, das Gesetz erlaubt diese CSA, diese Verwaltungsbehörde, wovon wir früher gesprochen haben, das Gesetz gibt der CSA die Zuständigkeit, immer während den drei Monaten vor dem Wahl, ja, nicht ganzes Jahr lang, nur in drei Monaten vor einer Wahl, die CSA kann die Genehmigung der Verbreitung eines von einem fremden Staat kontrollierten Fernseh- oder Radiosender, die brauchen eine Genehmigung von CSA, verbreiten, ausstrahlen, keine Ahnung, zu können.
Vielleicht kann man konkret sagen, das war sehr gemünzt auf Russia Today und andere russische Staatssender, ja. Die 2017, dann wird etwas konkreter.
Ja, ja. Total. Ja, ja. Ich spreche wie das Gesetz mit abstrakten Wörtern, aber es ging hauptsächlich über RT, Russia Today, also so ein Fernsehsender, das von einem fremden Staat kontrolliert ist. Also die CSA kann die Genehmigung zur Verbreitung aussetzen oder sogar definitiv entziehen, wenn diese Sender falsche Informationen, so eine Menge von falschen Informationen verbreitet, die wahrscheinlich die Aufrichtigkeit der Wahl bedrohen. Okay. Und schließlich, es tut mir leid, ich bin ein bisschen lang, schließlich dieses Gesetz, die schafft, und das war das am meisten diskutierte Punkt des Gesetzes, die schafft ein neues Referé-Eilverfahren, Nikolaus, oder so, ja. Ja, ein neues Eilverfahren, also jeder Kandidat zur Wahl, jede politische Partei, aber auch jeder mit berechtigtem Interesse, also das könnte sein vielleicht jeder Wähler, jeder Bürger, kann den Richter anrufen, um die künstliche und massive Verbreitung von unrichtigen Informationen, unrichtigen Behauptungen, man kann zum Richter gehen, damit er diese Verbreitung stoppt. Also der Verfassungsrat sagte, ja, das ist okay, das ist eine rechtfertigte Einschränkung zur Meinungsfreiheit, aber man muss darüber klar sein, dass die Unrichtigkeit der Behauptung muss offensichtlich sein. Also es muss hier kann keine Zweifel geben. Die Falschheit der Behauptung muss offensichtlich sein. Was natürlich manche sagen, dann eine Information, die offensichtlich falsch ist, stellt keine Gefahr für die Aufrichtigkeit der Wahl, weil keiner wird es glauben. Aber manche sagen, nein, es gibt ein paar wissenschaftliche Studien, die zeigen, dass eine falsche Information, auch wenn man dran nicht glaubt, etwas bleibt im Kopf und es hat schon eine Wirkung. Also der Verfassungsrat ging nicht zu solchen solche tiefe Bedenken, aber das ist auch ein Problem. Also zwei Beobachtungen zu diesem neuen Verfahren. Erstens, und ich betone noch darüber, weil wenn man das vergisst, geht man in die falsche Richtung, dieses Eilverfahren, er handelt nur um massiv und künstlich verbreitete Inhalte. Also das ist ziemlich begrenzt, noch einmal. Das ist nicht jede falsche Behauptung auf Twitter oder Facebook. Es ist wirklich, es geht um die organisierte Bemühungen, um die Destabilisierung von Wahlen. Das ist das, was dieses Gesetz verhindern will. Und zweitens, ein Problem auch, der vielleicht nicht so viel diskutiert wurde, aber es scheint mir ein Problem zu sein, ist, dass dieses Gesetz birgt auch die Gefahr, Fake News zu stärken, anstatt zu schwächen. Warum? Man muss nur denken, wenn ein Fall an den Richter verwiesen wird, wird die Ablehnung durch den Richter den Eindruck vermitteln, dass die Behauptung wahr war. In Wirklichkeit ist das nicht so. Es heißt nur, dass vielleicht für irgendein Verfahrensproblem oder vielleicht, weil man nicht beweisen könnte, dass sie offensichtlich falsch ist. Das heißt nicht, dass sie wahr ist. Aber dieser Eindruck wird sicher da sein. Und es kann sein, dass es manchmal ziemlich schwierig sein wird, die offensichtliche Falschheit zu beweisen. Ein berühmtes Beispiel ist, wie beweist man eine negative Tatsache? Also ein Kandidat kann beweisen, dass er seine Steuer bezahlt, aber wie kann er beweisen, dass er kein Konto, keine verhinderte Bankkonten in der Schweiz oder in Cayman hat. Das ist nicht so einfach zu beweisen. Wie kann man beweisen, dass man keine sexuelle Beziehung mit einer Person gehabt hat? Nicht so einfach zu tun auch. Also man kann nicht ausschließen, dass manche Leute so böswillig zum Richter gehen werden, damit der Richter sagt, man kann nicht beweisen, dass die Behauptung offensichtlich falsch ist und dass so der Eindruck kommt, dass die Behauptung eigentlich wahr ist. Also es gibt diese Gefahr, die Fake News zu stärken, statt zu schwächen. Okay? Und letzte in 30 Sekunden, nur um Sie zu sagen, dass dieses Gesetz, dieses Eilverfahren, also vor den Europawahlen, nur einmal benutzt wurde. Und das war gegen einen Ausdruck von einem Regierungsmitglied, von einem Minister von Frankreich. Und das Eilverfahren wurde abgewiesen, weil der Ausdruck war nicht offensichtlich falsch. Aber das zeigt, dass diese neue Gerüst gegen Propaganda kann sich auch manchmal vielleicht gegen die Regierung drehen. Vielen Dank. Entschuldigung.
Ja, vielen Dank. Vor den Bundestagswahlen war die Sorge ja auch sehr groß, dass Falschmeldungen verbreitet werden, dass es Hetzkampagnen in den sozialen Medien gibt. Wie sieht es denn im Vergleich in Deutschland aus? Wie sind da die Möglichkeiten des Gesetzgebers und vor allen Dingen, wie wirkt man oder wie schützt man sich auch gegen die eben genannten Risiken, dass man sozusagen Fake News erst recht Publizität verschafft, indem man sozusagen sie versucht, mit rechtlichen Mitteln zu bekämpfen.
Ja, vielen Dank. Ich habe sozusagen zwei oder drei Punkte. Ich würde vielleicht mal den ersten Punkt machen. Wir unterscheiden in Deutschland ganz stark sozusagen zwischen Medienrecht und dem, was die einfachen Bürgerinnen und Bürger tun. Ja? Also im Medienrecht haben wir bestimmte Sorgfaltspflichten, die wir dann auch über die Medienaufsicht durchsetzen können. Das heißt, da haben wir schon Instrumente, um dafür zu sorgen, dass im Einzelfall, im Grundsatz haben wir Instrumente, um im Einzelfall dann gegen falsche Berichterstattung vorzugehen. Wie gut die funktionieren, gerade was die Presse anbelangt und den Presserat als Selbstkontrollorgan, darüber kann man dann auch lange streiten, aber es gibt zumindest rechtliche Regelungen. Was sozusagen die breite Bevölkerung anbelangt, tun wir da wenig. Ja? Und wir haben einige Strafnormen, aber außerhalb dieser Strafnormen überlassen wir es eigentlich weitgehend dann auch dem Diskurs. Da würde ich sozusagen den Bogen vielleicht auch überleiten. Unter anderem ein Kollege aus Münster hat mal geschrieben, gegen Fake News in den Medien, das beste Instrument sind gute Medien. Und ich glaube, das ist vielleicht, wenn wir mal so auf eine ganz abstrakte Ebene gehen wollen, eine ganz gute Erkenntnis. Dort, wo es um Persönlichkeitsrechtsverletzungen Einzelner geht, da können und da müssen wir mit Instrumenten wie dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz viel machen. Da, wo es um den Schutz des politischen Prozesses vor Falschbehauptungen geht, und Thomas Hochmann hat es ja auch schön deutlich gemacht, wo beginnt die Falschbehauptung und wo endet sozusagen die politische Überspitzung? Das ist ja dann immer die Frage. Letztlich fürchte ich, sind das Bereiche, wenn ich das jetzt als Verfassungsjurist sage, dann mag das erstaunen, sind das vielleicht Bereiche, die wir juristisch, verfassungsrechtlich, aber auch einfach rechtlich kaum noch eingefangen kriegen. Also wo wir vielleicht so einige äußere Grenzenmarker einziehen können, wo wir ansonsten sagen müssen, da vertrauen wir oder da müssen wir dem gesellschaftlichen Prozessen vertrauen und müssen die Hoffnung haben, dass die gesellschaftlichen Prozesse so gut funktionieren, dass sie dementsprechend Dinge verhindern. Wie gesagt, in Randbereichen, und das würde ich, jetzt kommen wir sozusagen vom sehr abstrakten wieder auf sehr konkrete, in Randbereichen gibt es da natürlich Dinge, die man tun kann und die getan werden. Unter anderem die sozialen Medien sind da ja immer stärker. Neulich hat YouTube jetzt ja sozusagen aus der Querdenker-Richtung Dinge, Videos, ich glaube gar nicht erst hochgeladen oder dann zumindest erstmal wieder vom Netz genommen. Das heißt, die sozialen Medien versuchen da in gewisser Weise einer Verantwortung gerecht zu werden. Inwieweit sie ernsthaft das versuchen oder inwieweit das natürlich auch wieder PR ist, da kann man schwer dahinter schauen. Das heißt aber, da wird im Einzelnen etwas getan, bloß ob man außerhalb, sagen wir mal, von Einzelfällen und außerhalb von den Fällen, die Thomas Hochmann geschildert hat, und dazu hätte ich auch gleich noch eine Frage, tatsächlich wirklich sozusagen für eine Qualität des Diskurses, eines gesellschaftlichen Diskurses sorgen kann, da habe ich große, also mit rechtlichen Mitteln, da habe ich große Zweifel. Ja, das muss man dann wahrscheinlich wirklich der Gesellschaft überlassen. Und das ist dann vielleicht auch ein Punkt, wo wir in Deutschland sehr glücklich sein können, dass wir immer noch Medien, sozusagen mal ganz abstrakt gesprochen, sowohl Presse als auch Rundfunk, Medien haben, die ganz gut funktionieren und die sehr ausgewogen berichten, weil die Länder, wo das Problem besonders stark aufgetaucht ist, zum Beispiel die USA mit einer stark polarisierten Medienlandschaft, da hat das eben sozusagen diese gesellschaftliche Selbstkontrolle nicht mehr funktioniert, und dann kann man das wahrscheinlich auch rechtlich kaum noch einfangen. Und meine Frage wäre da an Thomas Hochmann, wenn ich das Gesetz jetzt richtig verstanden habe, dann ist das Aussenden von Russia Today sozusagen von Fehlinformationen, zum Beispiel darüber, jetzt Impfung, Corona gab es ja einiges, das Aussenden erstmal noch kein Problem, sondern erst in dem Moment, wo das aufgenommen wird, also wo dann sozusagen zielgerichtet durch Bots diese Nachrichten verstärkt werden, erst dann fällt es in den Anwendungsbereich des französischen Gesetzes. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, aber so nur die Sendungen von Russia Today, wenn nur diese Sendungen den Eindruck vermitteln, das ist mein neuer Ausdruck von Abend, wenn sie den Eindruck vermitteln, dass es gibt viele falsche Informationen und dass sie das Ziel haben, die Wahl in Frankreich zu destabilisieren, dann kann die Verwaltungsbehörde die Genehmigung aussetzen. Also die massive Verbreitung ist für Inhalte über Twitter, Facebook und soziale Netzwerke. und so. Ja,
die sind zwei
verschiedene Mieterlinien gesetzt. Ja. Mhm.
Wir haben jetzt in diesem Zusammenhang eine sehr interessante Frage aus dem Publikum. Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen der Debatte um die Krise der Demokratie und unter anderem durch die wachsende Gefahr des Populismus in beiden Ländern und der Skandalisierung von einerseits Hassrede, andererseits Zensur in den sozialen Medien? Das spricht jetzt einen Aspekt an, den wir noch nicht beleuchtet haben, nämlich dass ja auch das Beklagen von Zensur in sozialen Medien als politisches Instrument eingesetzt wird, insbesondere während der Pandemie, aber auch außerhalb. Und da wäre es in der Tat interessant, sagt das Fake News Gesetz schon dazu etwas oder ist es sozusagen nur auf Fake News ausgerichtet?
Also die Fake News Gesetz, die behandelt keine Hassrede oder solche Themen, sondern nur falsche Informationen.
Also gemeint war von der Frage, glaube ich, dass ja auch die Unterdrückung von Informationen als Fake News beklagt werden kann.
Als Skandal.
Dass sozusagen, damit dreht man dann quasi die Wahrnehmung.
Ja, also ich glaube, es ist sicher, dass die sozialen Netzwerke, die sind in eine schwierige Lage, weil die werden immer, also die sind sehr stark, ja, aber die Lage ist auch schwierig für die, weil die immer beschuldigt oder angeklagt oder kritisiert werden. Auf einer Seite, weil sie zu viel löschen, auf der anderen, weil sie zu wenig tun. Also entweder sie machen zu wenig gegen Hass oder sie machen zu viel und sind gültig von Zensur und die beschränken zu viel die Meinungsfreiheit. Ich glaube, dieses Gesetz, ganz ehrlich zu sein, die stellt keine Gefahr für die Informationsfreiheit. Ich meine, die ist so begrenzt, so nur massiv verbreitet, nur offenkundig falsche Informationen. Ich glaube, da steht keine Gefahr für die demokratische Debatte. Wenn sie einen Nachteil hat, ist mehr, was Herr Marsch sagte, dass sie vielleicht ganz uneffektiv sein wird. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich die Demokratie bedroht. Die anderen Gesetze über illegale Inhalte, diese Anreize zu löschen und so, das ist eine andere Geschichte. In dieser Lage ist es vielleicht, gibt es mehr Platz für Übertreibungen, aber deswegen muss der Gesetzgeber versuchen, immer die Meinungsfreiheit im Köpfen der sozialen Netzwerke bringen, also dass sie immer das im Kopf haben. Ja.
Herr Masch, Sie haben eben schon gesagt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt der Polarisierung es sehr schwierig ist, eine öffentliche Debatte dann mit rechtlichen Mitteln sozusagen einzuhegen. Und in der Tat kann man ja eine ganz positive Bilanz eigentlich, was dieses Thema angeht, im Bundestagswahlkampf ziehen, dass es dort eben nicht zu Exzessen kam. Ich zitiere immer gerne eine französische Journalistin, die schrieb, es wurde ja gar nicht über Islam geredet. In Frankreich ist es leider ja genau umgekehrt und ich glaube, vielleicht jetzt, wo alle schon so ein bisschen ermüdet sind, können wir vielleicht auch darauf zu sprechen kommen. In Frankreich ist jetzt ja erstaunlicherweise der Wahlkampf oder der beginnende Wahlkampf von einer Menge revisionistischer Thesen geprägt, gerade insbesondere was die Rolle des damaligen Kollaborationsregimes während der deutschen Besatzung für Deutsche ist es vielleicht etwas schwer vermittelbar, dass das ein großes Debattenthema ist, aber es ist in der Tat so, dass also darüber gestritten wird unter dem Einfluss eines rechtsextremen Publizisten Eric Zemmour, der hat noch nicht mal seine Präsidentschaftsambitionen erklärt hat. Und da würde ich Sie gerne fragen, wie kann es sein oder welche rechtliche Handhabe hat man, wenn solche Thesen, also die These von Zemmour ist, das Kollaborationsregime habe die französischen Juden geschützt vor Deportation und Tod, was allen historischen Erkenntnissen widerspricht. Wie kann man dagegen vorgehen?
Also gegen solche Ausdrücke gibt es in Frankreich ein Gesetz seit 1990, explizit die Leugnung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des Zweiten Weltkriegs, also der Holocaust, um schneller zu reden, verbietet. Also das war das sogenannte Gesso-Gesetz in 1990, das diese neue Delikt geschafft hat. Also mit diesem Gesetz wurde zum Beispiel Robert Faurisson, der einer der wichtigsten Negationisten oder Revisionisten, wie sie vielleicht mehr in Deutschland sagen, verurteilt wurde. Der meinte, kein Jude wurde in Gaskammer ermordet und so weiter. Was Eric Zemmour angeht, also der wurde also ein der poursuivi, quoi, comme on dit, der wurde
verfolgt.
Er wurde verfolgt für diese falsche, offenkundig falsche These, dass Pétain die französischen Juden geschützt hatte. Aber im ersten Instanz wurde er nicht verurteilt und der Urteil war ziemlich, also ich habe es nicht gelesen, aber ich habe, was die Presse darüber erklärt hatte, mit ein paar Zitaten. Der Urteil sagte, ja, das ist eine Verleugnung von der Geschichte. Aber der hat das schnell gesagt während einer Debatte über Syrien und das war nur ein Satz so und deswegen wurde er nicht verurteilt, was ziemlich überraschend ist, weil das ist nicht etwas, das er so zufällig gesagt hätte, das ist etwas, das er mehrfach geschrieben hat und das er ständig wiederholt. Also es wird eine zweite Instanz geben, wofür er mindestens zweimal verurteilt wurde und das ist vielleicht ein größter Teil seiner Diskurse, ist das anti-Musulmane, anti-islamische Äußerungen. Das ist wirklich ein großes Thema und das ist dieses Thema, da, wie Sie gesagt hatten, die jetzt die Prä-Kampagne verderbt. Also, es ist erschreckend, was die politische Debatte jetzt in Frankreich bekommen ist. Also der wurde dafür verurteilt und meine These ist ganz kurz, dass also es gibt in Frankreich ein Gesetz auch, dass der Richter die Zuständigkeit gibt, wenn er jemand für Volksverhetzung verurteilt, kann der Richter auch die Aberkennung des passiven Wahlrechts geben. Also der kann sagen, jemand, der für solche Äußerungen verurteilt wird, hat kein Recht, zur Wahl zu gehen. Er kann wählen, aber er kann nicht gewählt werden. Aber die Richter in Frankreich benutzen ganz seltsam diese Nebenstrafe. Ich glaube, in Deutschland sowas existiert nicht. Also es gibt diese Aberkennung des passiven Wahlrechts für ein paar Delikte, aber ich glaube, Volksverhetzung ist nicht eine davon. Manche sagen, es sollte so sein. Aber in Frankreich ist es der Fall, aber die Richter tun es nicht. Und es ist eine Entscheidung, dass natürlich früher treffen sollen hätte, keine Ahnung, aber ich meine jetzt,
sollen, ja. Ja,
weil man kann sich schwierig vorstellen, dass ein Richter jetzt, wenn es vielleicht ein Prozess in 2 Monaten gibt oder 2 Monaten vor der Wahl, wenn er ganz hoch in Umfragen ist, kann man sich, es wird wirklich schwer für einen Richter dann zu sagen, sie haben kein Recht, gewählt zu werden. Aber ich glaube, das ist ein Element der streitbaren Demokratie, wovon Herr Marx, glaube ich, am Anfang gesprochen hat. Und die Demokratie kann sich wehren, indem sie die verurteilten rassistischen Leute verbietet, gewählt zu werden. Ja,
ja, Herr Marx, Volksverhetzung als Straftatbestand für den Entzug des passiven Wahlrechts. Gibt es das in Deutschland und ohnehin, wie wäre es in Deutschland, wenn jemand solche revisionistischen Thesen verbreitet?
Also erstmal vorweggeschickt, das ist ja glücklicherweise in Deutschland ein bisschen stärker ein Randaspekt des Themas, als das in Frankreich der Fall ist. Und wir kennen natürlich den Straftatbestand der Auschwitzleugnung auch. Und ich habe gerade nochmal geschaut, sozusagen, es gibt tatsächlich den grundsätzlichen Verlust des passiven Wahlrechts, wenn man zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr verurteilt wird, ganz unabhängig von der Strafe. Aber es kann auch als Nebenstrafe ausgesprochen werden. Und ansonsten die Grundrechtsverwirkung, die das Bundesverfassungsgericht erklärt, kann, das allerdings ganz, 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 ganz selten vorkommt. Ja. Ich würde sozusagen nochmal den Bogen zurück auch zu der Frage von Frau Schröer spannen wollen, was Thomas Uchmann auch angesprochen hatte. Ich war eigentlich ganz beglückt und das war vielleicht sozusagen mal auch ein Heraustreten aus den sozialen Medien, wenn ich den Bundestagswahlkampf beobachtet habe und wenn ich so ein bisschen beobachtet habe, wie zum Beispiel auf Twitter, wo ich natürlich aus rein professionellen Gründen nur bin, um das als Medienrechtler zu beobachten, also wie da die Diskurse verlaufen sind, dann hatte ich den Eindruck, dass der reale Bundestagswahlkampf, die realen Diskurse, qualitativ besser waren. Also dass tatsächlich dieses, es driftet ab an die Ränder und das war vielleicht ganz wohltuend. Man kann jetzt darüber streiten, ob das eine politische Bewertung, wie inhaltlich der Wahlkampf dann tatsächlich war. Aber das habe ich erstmal so als ganz wohltuend wahrgenommen und vielleicht auch zu der Frage nochmal von Frau Schröer, Zensur wird dann skandalisiert. Ich habe so den Eindruck, dass sich da ganz grundsätzlich auch im politischen Spektrum was verschiebt, was wir vielleicht auch in den USA schon sehen, nämlich dass dieses klassische Rechts-Links-Schema eigentlich nicht mehr so gut funktioniert, sondern dass es eher ein, sagen wir mal, das ist natürlich ein bisschen tendenziös, Gemeinwohl Richtung Libertär. Also das sind sozusagen aus meiner Sicht ein bisschen stärker die beiden Pole, die ist sozusagen, die das politische Spektrum jetzt schneiden. Und was eben diese Fragen von Cancel Culture anbelangt, da spielen, finde ich, beide Seiten überhaupt gar keine gute Rolle. Natürlich ist Cancel Culture erstmal sozusagen als Schlagwort erfunden worden von Rechten, die gesagt haben, oh, ich werde hier kritisiert, das geht doch nicht, ihr wollt irgendwie, ihr beschneidet meine Meinungsfreiheit, was Quatsch ist, weil ich höre mir das an und ich antworte darauf. Das ist halt der ganz normale Diskurs. Und dann gibt es aber tatsächlich ja auch von beiden Seiten doch eben Versuche, jemanden über die reine Meinungsäußerung hinaus mundtot zu machen. Das sind vielleicht wenige, aber die werden natürlich bei Twitter oder in den sozialen Netzwerken besonders skandalisiert, zu Recht auch, und dann auch hochgespielt und prägen den Diskurs. Also als ein Beispiel, ohne jede Sympathie jetzt für diese wie ist die erste Aufstehen, Aufmachen-Bewegung. Da hat dann ein Mitglied des WDR-Fernsehrates auf Twitter geschrieben, also man sollte jetzt irgendwie Jan-Josef Liefers irgendwie als Tatort-Protagonisten da absetzen. Ja, und da muss ich jetzt sagen, das kann nicht sein Ernst sein. Ja, ich weiß nicht, ob er noch im Amt ist, irgendwie als Mitglied des WDR-Rundfunkrates. Ein so eine Äußerung ist so problematisch, weil sie in der breiten Wirkung natürlich immer wieder als Beispiel und als Passportoto dafür genommen wird, was da passiert. Das sind dann vielleicht nur ganz wenige. Aber was ist in den Mann gefahren? Was passiert da? Und da muss ich sagen, warum schreibt er nicht einfach, das ist doof, was der Liefers sagt, stimmt alles nicht, ist alles wunderbar, aber ihn dann sozusagen nach gerade in so einem Slapstick-Tatort da irgendwie vom Bildschirm entfernen zu wollen, und da sehen wir halt so ein bisschen auf beiden Seiten irgendwie. Auf der einen Seite finde ich, wie soll man sagen, diese Diskurse in den sozialen Netzwerken, die driften A auseinander und B sind beide Seiten sehr gut im Austeilen. Und beim Fußball würde man sagen, wer austeilt, der muss halt auch einstecken. Und im Einstecken, finde ich, sind beide Seiten nicht besonders gut. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Gründe für. Ja? Also sagen wir mal, das Problem, dass bestimmte vulnerable Gruppen irgendwie aus dem Diskurs herausgedrängt werden. Das muss man da schon auch sehen. Also, dass manche zu Recht vielleicht sensibler sind als andere. Aber man nutzt das natürlich so als politisches Kampfinstrument. Da bin ich wieder gespannt. Ich glaube, dass wir da rechtlich eigentlich kaum was gegen machen werden. Und wir werden dann einfach sehen, wie sich diese sozialen Netzwerke dann weiterentwickeln und ob dann viele dem Beispiel von Robert Habeck folgen und sagen, ich mache jetzt lieber schöne Fotos und weniger Tweets und bei Twitter verabschiede ich mich, weil das ist toxisch. Ich denke, das muss man weitgehend da tatsächlich dann einer gesellschaftlichen Entwicklung und auch im Diskurs überlassen, mit den Rändern der Regulierung, weil es eben nicht sein darf, dass bestimmte Gruppen sich da überhaupt nicht mehr sozusagen, ich möchte jetzt nicht sagen zu Hause fühlen, aber sich irgendwie äußern mögen, weil sie sich dann einer sehr geballten Front gegenübersehen.
Ich kann noch mal alle Zuhörer, Zuschauer animieren, wenn sie Fragen haben, diese zu stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde gerne noch mal den Bogen schlagen, weil wir das jetzt schon angesprochen haben. Wir hatten ja dann auch die Sperrung des Twitter-Kontos von Donald Trump durch Twitter selbst. Das ist jetzt außerhalb sozusagen unseres Hoheitsbereiches des Deutsch-Französischen. Aber es wirft natürlich schon eine sehr interessante Frage auf, inwieweit Twitter als amerikanische Firma überhaupt das Recht hat, solche Entscheidungen zu treffen und wie sich das mit nationalen Gesetzgebungen überhaupt vereinbaren lässt. In diesem Falle traf es jemanden, wo wir nicht traurig waren, aber es kann natürlich auch Leute treffen, wo man der Meinung ist, die sollten schon in diesem sozialen Netzwerk auch ihre Stimme erheben können. Herr Hochmann, wollen Sie zuerst darauf antworten?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr interessanter Fall, weil er dreht um die übliche Lage, also üblicherweise die öffentliche Gewalt einschränkt die Meinungsfreiheit von Privaten und in diesem Fall hat ein Privat, also ein sehr starke, aber ein juristische private Person die Freiheit von der öffentlichen Gewalt eingeschränkt. Also das stellt viele Fragen in eine ganz neue Konstellation. Irgendwie, was ich sagen kann, ist, dass dieser Fall wurde in Frankreich sofort mobilisiert, um zu insistieren, dass man die sozialen Netzwerke regulieren muss und dass es wurde präsentiert in diesem Kontext als ein riesiger Eingriff des Privaten im Bereich des Staaten und das wurde als Argument benutzt, um das Erlassen dieses neuen Gesetzes benutzt durch die Regierung. Ich glaube, was es wirklich zeigt, also wenn man nur den Fall Trump guckt, man kann denken, dass es vielleicht zu spät, wenn man diese Entscheidung treffen sollte, dann hätte sie vielleicht früher getroffen werden sollen. Warum versuche ich immer solche schwierige Sätze? Aber es zeigt auch die Notwendigkeit dass der Staat diese ganze Raum nicht Multimillionen sozialen Netzwerke einfach frei lässt.
Herr Marsch?
Ich würde vielleicht zwei Punkte. Die erste Frage, die sich ja juristisch stellt, ist, inwieweit wirken da die Grundrechte? Und das Bundesverfassungsgericht robbt sich jetzt sozusagen ran über einen Beschluss, da ging es um Stadionverbot, also was sehr Handgreifliches, was sehr Analoges, um Stadionverbot, inwieweit da Vereine oder die Deutsche Fußballliga oder dann auch Netzwerke doch ein bisschen stärker noch an Grundrechte gebunden sind als andere Private, also nicht einfach nach ihrem virtuellen Hausrecht entscheiden können, wie sie Verträge dann vielleicht kündigen, jemanden sperren oder einzelne Tweets löschen. Das heißt aber, wenn wir das mal annehmen, eine stärkere Grundrechtsbindung, dann gibt es ja sozusagen für beide Seiten letztlich auch den Rechtsschutz vor den Gerichten. Und das wäre aus meiner Sicht ein Punkt, der auch gerade, wenn es ums Persönlichkeitsrecht geht, sagen wir mal für die Fake News, spielt das nicht ganz so eine starke Rolle, wenn es ums Persönlichkeitsrecht geht. Mein Punkt, die Frage ist ja immer, wer ist derjenige, der dann gezwungen ist, zu klagen? Ja? Also wenn wir es den Netzwerken überlassen und sie löschen erst einmal, dann sind diejenigen, die deren Tweets da oder Postings gelöscht oder gesperrt worden sind, die müssen sich dann vor den Gerichten wehren. Oder sollen es diejenigen sein, die sich möglicherweise ganz massiven Kampagnen gegenübersehen? Und ich weiß nicht, wer das kennt, wer sich mal das angeschaut hat, was mit dem Journalisten Richard Gutjahr sozusagen in den sozialen Medien passiert ist, also ein Journalist vom Bayerischen Rundfunk, der aus einem unglaublichen Zufall gleichzeitig in Nizza präsent war beim Terroranschlag und dann auch bei dem Terroranschlag in München, bei diesem Amoklauf, woraus natürlich dann viele ganz merkwürdige Theorien irgendwie gesponnen haben. Dann ist er noch mit einer israelischen Staatsangehörigen verheiratet und das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Und also was dem passiert ist, ist unbeschreiblich, wer sich das irgendwie im Internet mal anschauen will. Es gibt eine Rede von ihm, einen Vortrag auf der Republika. Und jetzt ist doch die Frage, kann er sich gegen diese ganzen multiplen sozusagen Attacken, muss er sich wehren? Also muss er derjenige sein, der alles vor Gericht trägt? Oder sagt man irgendwie in dem ersten Zugriff die Netzwerke sperren und löschen dann und wer von denen, die da gesperrt und da gelöscht worden sind, damit nicht einverstanden ist, der muss zum Gericht gehen. Also eine Verteilungsentscheidung sozusagen. Erstmal eine Risikoentscheidung mit Blick auf die Geschwindigkeit und dann auch eine Verteilungsentscheidung, wem man da eigentlich sozusagen das Risiko letztlich auch auferlegt und wie man dann letztlich auch sagt, er muss irgendwie den Rechtsweg beschreiten. Und da hätte ich eine Sympathie dafür, weil es letztlich ja, weil es um die Persönlichkeit Rechte geht, immer so ist, dass sich der Einzelne, der sich wirklich Hassrede gegenüber sieht, oder die Einzelne auch häufig, dass es einer gegen ganz viele, während man vielleicht, und das wäre meine These, die meisten, die dann halt da irgendwelche Sachen im Internet absetzen, wenn die gelöscht werden, die werden sich nicht die Mühe machen, das gerichtlich durchzusetzen und das ist vielleicht dann auch gar nicht so verkehrt. Also sollen wir auch so einen Blick auf diese Verteilungsentscheidung zu werfen. Und die Frage, die auch beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz eine Rolle gespielt hat, privatisiert man damit die Rechtsdurchsetzung? Wenn wir jetzt natürlich den amerikanischen Ex-Präsidenten sehen, dann ist das für, sagen wir mal, so eine politische Dimension. Aber wenn wir das Klein-Klein, sozusagen das Alltags-Klein-Klein sehen, dann kann das gar nicht anders sein, als dass wir diese Rechtsdurchsetzung auch privatisieren. Also dass jede dieser Entscheidungen von einem Gericht getroffen werden soll in Deutschland, das ist eigentlich kaum denkbar. Und wenn wir es nicht ein Gericht machen lassen, dann lassen wir es eine Behörde machen. Und das wäre dann tatsächlich die Zensurbehörde. Also da ist es mir lieber, wenn wir das letztlich auch so ein bisschen gesellschaftlich ja auf unterschiedliche Netzwerke, das muss man ja auch sagen, verteilen. Es ist ja nicht ein großes Netzwerk, es sind ja mehrere. Denen dann erst einmal die Entscheidung in einem juristischen Rahmen überlassen. Als wenn wir dann irgendwie eine Behörde damit beauftragen. Das kann ja wirklich nicht die Lösung sein. Und das vielleicht, sagen wir mal so, wenn wir einen Strich drunter machen als letzten Satz dazu ist, das Problem ist halt komplexer, als es häufig gerade von Aktivisten dargestellt wird. Ja, also es gibt da keine einfachen Lösungen. Damit muss man also sagen, mit dieser Ambivalenz muss man dann vielleicht auch lernen, dass manche Lösungen einen kleinen Schritt bringen. Und wie Thomas Hochmann es vorhin gesagt hat, so war es ja auch in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Erst lautet die Kritik, das wird zu massivem Overblocking führen. Und dann hat die Kritik sich gedreht und hat gesagt, das bringt ja gar nichts. Ja, es wird ja viel zu wenig gelöscht. Das zeigt dann vielleicht, dass das Gesetz, und so ist ja auch die Evaluation ausgefallen, vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie es doch gerade in der Netzgemeinde dargestellt worden ist.
Ja, also wir haben jetzt hier noch eine Reihe von interessanten Anmerkungen. Ich trage sie mal kurz vor, wobei ich als erstes eigentlich an das, was Sie gerade ausgeführt haben, anschließt. Und zwar der Zusammenhang zwischen die Entwicklung einer Privatgerichtsbarkeit, siehe Facebook Conseil de Surveillance, und also die Auslagerung der Regulationsprozesse aus dem öffentlichen Bereich. Wollen Sie, Herr Hochmann, dazu etwas sagen? Das ist ja in der Tat eine noch sehr neue Entwicklung.
Ja, ich würde sagen, dass der, also Facebook, Twitter, wie ich schon gesagt habe, sind heute die wichtigsten Orte der öffentlichen Diskussion. Und ich glaube, der Staat sollte sich nicht komplett entziehen und dieses Anschein von einem privaten Rechtssystem mit diesem Oversight Board oder wie das heißt, Conseil de Surveillance von Facebook, das kann nicht genügen, glaube ich. Ich meine, der Gesetzgeber oder auf europäischer Ebene muss sich bemühen, ein paar Pflichten aufzuerlegen und nicht die ganze Freiheit zu Facebook und Co. lassen. Das wäre meine Meinung.
Ja, noch eine Anmerkung von Herrn Jakob, bevor ich Ihnen, Herrn Marsch, die Möglichkeit zur Reaktion gebe. Und ich glaube, dann sollten wir auch langsam versuchen, zum Schluss zu kommen, weil ich sehe, es gibt schon einige, die uns jetzt leider verlassen haben. Also ich finde es interessant, ich spreche jetzt für Herrn Jakob, dass die Holocaust-Leugnung in Frankreich kaum einen anderen Status hat, weder bei den Leugnern noch bei der Strafverfolgung, als in Deutschland, wo sie ja aus guten Gründen Staatsräson ist. Und die Frage, er hätte erwartet, dass in Frankreich das Prinzip Meinungsfreiheit höher hängt, während in Deutschland der Konsens über bestimmte nicht erwünschte oder verbotene Inhalte breiter wäre. Das scheint nicht der Fall zu sein. Stimmen Sie dazu, Herr Marsch?
Ich glaube, die Frage gebe ich an Thomas Hochmann weiter, weil da ist er der absolute Experte, was diese Fragen anbelangt. Da könnte ich nichts Besseres sagen als er.
Okay,
also oder nichts annähernd Adäquates, sagen wir mal so.
Okay. Also ich versuche ganz gut. Ich glaube, natürlich sind die geschichtlichen Lagen unterschiedlich, aber der Völkermord ist auch ein zentrales Thema in Frankreich. Wie Sie alle wissen, das nationale Narrativ war vor langen Jahren, dass ganz Frankreich in der Widerstand war, und ab den 70ern gab diese Bewusstsein, dieser Anfang bewusst zu werden von was wirklich in Frankreich passiert ist. Und es gab auch vielleicht mehr als in Deutschland für die Gründe, die sie geben, gab es in Frankreich richtige Skandale, Affären über Holocaust-Leugnung ab 1978, würde ich sagen, mit Forisson, mit Le Pen. Und also es war wirklich ein großes Thema. Und in 1990 gab es solche Sachen, gab es la Profanation im jüdischen Friedhof im Südfrankreich.
Carcon.
Ja, genau. Also, und das gab Momentum zu diesem Gesetz. Dieses Gesetz ist aber, es gibt viele Kritik von diesem Gesetz in Frankreich, was in Deutschland vielleicht weniger der Fall ist. Ich meine, es gibt nicht Leugner, aber auch gutwillige Leute, die gegen solche Gesetze sind, und vielleicht diese Meinung wird in Frankreich, in Deutschland weniger ausgedrückt als in Frankreich.
Vielleicht jetzt doch eine Ergänzung von mir, aber das ist eher eine Frage auch an Thomas Hochmann und vielleicht auch an Sie, Frau Wiegel. Mein Eindruck ist eben auch, dass das Thema Völkermord in Frankreich natürlich nochmal anders, auch konnotiert ist, weil eine zweite große Gemeinschaft in Frankreich lebt, die der Armenier, die eben dieses Thema Völkermord auch nochmal dann sozusagen auf die Agenda gesetzt hat, weil es ja ein Völkermord ist, der anders als sozusagen der Holocaust lange Zeit nicht so anerkannt war, also was sozusagen bestritten und dann natürlich auch ganz bewusst politisch bekämpft worden ist, sozusagen diese Anerkennung. Ich hatte gerade mal geschaut, es sind tatsächlich 10, sozusagen die Zahlen sind 10-mal höher der armenischen Community in Frankreich als in Deutschland. Und das wäre mein Eindruck, dass das eine Rolle auch gespielt hat, einfach beim Umgang mit diesem Thema, weil man da ein Völkermord hatte, der eben noch nicht anerkannt war und sozusagen der dessen Gedenken man stärker schützen wollte. Aber eher eine Frage an Thomas Hochmann.
Ja, also es gibt ein Gesetz von 2001, dass der Völkermord an Armeniern offiziell anerkannt in Frankreich. Und zweimal hat das Parlament die Kriminalisierung des Leugnens dieses Völkermords erlassen. Und zweimal hat der Verfassungsrat für noch einmal, ohne wirklich der richtige Grund zu geben, ohne es erklären zu können, aber zweimal hat er gesagt, dass es verfassungswidrig war. Also bis jetzt ist es nicht kriminalisiert, aber das ist ein ewiges Thema, das regelmäßig wieder auf der Bühne kommt.
Ja, weil Sie mich angesprochen hatten, ich glaube, dass man auch den Kontext des Völkermords in Ruanda nicht ganz außer Acht lassen darf. Also Armenien natürlich, aber da geht es natürlich um etwas weit Zurückliegendes und da gab es in der Tat diplomatischen Streit dann vor allen Dingen auch mit der Türkei und mit all denjenigen in Frankreich, die für eine engere Anbindung an die Türkei waren. Man darf nicht vergessen, die ganze Erweiterungsdebatte lief ja damals parallel. Aber ich denke in der Tat, dass man doch das auch anerkennen kann, wie sehr eigentlich Völkermord, also der Straftatbestand der Völkermordleugnung, also der Holocaustleugnung in Frankreich auch zur Staatsraison zählt. Das wird, glaube ich, häufiger jedenfalls nicht ganz so wahrgenommen in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch Fragen gibt. Ansonsten würde ich sagen, und Sie vielleicht auch noch Schlussstatements haben wollen, ansonsten würde ich sagen, ich fand es eine sehr, sehr reiche, bereichernde Debatte und bedanke mich sehr, sehr herzlich bei allen, die das auch hinter den Kulissen organisiert haben und natürlich bei Ihnen, Herr Nikolaus Marsch und Herr Thomas Hochmann. Und Herr Hochmann, Ihnen noch ganz besonderen Dank, dass Sie das alles hervorragend auf Deutsch gemacht haben.
Ich hoffe, es war ziemlich verständlich.
Sehr gut. Vielen Dank. Und Herr Jakob, Sie haben natürlich das Wort als Veranstalter, Gastgeber und überhaupt. Vielen Dank.
Ja, also ich will gar nicht viel sagen. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken. Ich fand es total spannend. Ich hoffe auch, dass all diese, die jetzt noch da sind, auch die zwischenzeitlich schon gehen mussten, das genauso empfunden haben wie ich. Ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass wir diese Debatte irgendwie in anderem Rahmen noch weiterführen können. Würde mich freuen, wenn das Frankreich-Zentrum da auch weiterhin irgendwie mit drin ist. Ich fand es eine total wichtige, total spannende Debatte. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch allen Beteiligten von meiner Seite.
Vielen, vielen Dank.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.